Guten Tag, ich möchte alle herzlich begrüßen. Wir stehen in Matthäus 8. Wir haben gerade die Bergpredigt abgeschlossen. Kapitel 5, 6, 7 zeigt uns die Lehre des Messias. Und die Menschen haben gemerkt, sie ist ganz anders als die Lehre der Pharisäer. Es ist eine Lehre mit Autorität, mit Vollmacht. Und das liest man gerade noch in Matthäus 7, in diesem Schlussrefrain und dem einführenden Paragraph zu dem dritten neuen Teil im Matthäusevangelium. Insgesamt wissen wir ja, gibt es genau 7 Teile. Und diese Teile sind immer literarisch markiert, eben typisch durch einen Refrain und einführenden Paragraph. So heißt es hier in 7,28, und es geschah, als Jesus diese Reden vollendet hatte, da erstaunte die Volksmenge sehr über seine Lehre. Denn er lehrte sie wie einen, der Vollmacht hat, und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Und jetzt kommt der dritte Teil, wo es effektiv geht um das Thema die Autorität des Messias. Aber eben jetzt speziell in seinen Werken, und vorhin haben wir gesehen, seine Autorität in seiner Lehre. Darf ich bitten, dass uns jemand vorliest, Matthäus 8, Abvers 1 bis 13 zunächst.
Als er aber von dem Berg herabgestiegen war, folgten ihm große Volksmengen. Und siehe, ein Aussätziger kam herzu, warf sich vor ihm nieder und sprach: Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er streckte seine Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will, werde gereinigt. Und sogleich wurde er von seinem Aussatz gereinigt. Und Jesus spricht zu ihm: Gib acht, sage es niemand, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und bring die Gabe dar, die Mose angeordnet hat, ihnen zum Zeugnis. Als er aber nach Kapernaum hineingegangen war, kam ein Hauptmann zu ihm, der ihn bat und sprach: Herr, mein Knecht liegt zu Hause gelähmt und wird schrecklich gequält. Und er spricht zu ihm: Ich will kommen und ihn heilen. Und der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach trittst, sondern sprich nur ein Wort, und mein Knecht wird geheilt werden. Denn auch ich bin ein Mensch unter Befehlsgewalt und habe Soldaten unter mir, und ich sage zu diesem: Geh, und er geht, und zu einem anderen: Komm, und er kommt, und zu meinem Knecht: Tu dies, und er tut es. Als aber Jesus es hörte, verwunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, selbst nicht in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Ich sage euch aber, dass viele von Osten und Westen kommen und mit Abraham und Isaak und Jakob zu Tisch liegen werden in dem Reich der Himmel, aber die Söhne des Reiches werden hinausgeworfen werden in die äußerste Finsternis. Dort wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde geheilt in jener Stunde.
Vielen Dank. Jedes Evangelium berichtet auf eine andere Art. Und auch die Ereignisse sind unterschiedlich angeordnet. Aber alles hat seine Bedeutung. In jedem Evangelium, warum in Matthäus die Dinge so angeordnet sind, in Markus wieder anders und in Lukas wieder anders und in Johannes sowieso. Johannes ist das Evangelium mit den meisten, wie man sagt, Sondergut, also Berichte, die nur in einem Evangelium vorkommen. Aber jeder Evangelist wurde durch den Heiligen Geist so geführt, die Dinge zusammenzustellen, damit ganz speziell die besondere Botschaft herauskommt in seinem Evangelium. Hier geht es darum, in Matthäus: Jesus Christus ist der König Israels, der Messias. Und darum, nach dieser ausführlichen Darstellung, die ja in dieser Art einzigartig ist, in Matthäus mit der Bergpredigt, kommt jetzt als erstes Beispiel die Heilung eines Aussätzigen. Für einen Europäer nichts besonders Umwerfendes, wenn er die Geschichte so liest, aber wenn man den Hintergrund weiß, den jüdischen Hintergrund, dann ist das absolute Sensation, was jetzt kommt. Übrigens, zuerst etwas zur Geografie. Wo ist das, wo hat das stattgefunden, diese Heilung? Am See Genezareth. Es steht ja nichts vom See. Wie kommst du auf See? Aber ich gebe schon recht.
Im nächsten Kapitel geht es ja los mit Kapernaum. Das war ja bekanntlich am See Genezareth.
Wo geht es mit Kapernaum los?
Vers 5.
Ja, in Vers 5. Da kommt er nach Kapernaum. Aber...
Und Jesus war ja in der Gegend, in Galiläa.
Genau. Und Kapernaum liegt gerade am Nordende des Sees Genezareth. Klar. Aber eben, wir haben noch mehr Angaben. Es heißt ja in Vers 1, als er von dem Berg herabgestiegen war. Nicht von einem Berg. Ja, also das ist effektiv dieser Berg, gerade bei Kapernaum, oder anders gesagt, dieser Berg, an dessen Fuß die Stadt Kapernaum lag. Genau. Wir haben ja gesehen, wie der Herr Jesus umgezogen ist, Kapitel 4, von Nazareth nach Kapernaum, dort Wohnsitz genommen hatte. Und dann hatten wir gelesen in Kapitel 5, Vers 1, Beginn der Bergpredigt, als er aber die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg. Nicht auf einen Berg, den Berg. Das ist eben der Berg von Kapernaum. Und jetzt ist es so, wenn man oben ist auf diesem Berg, man nennt ihn heute in Israel Ha-Osher, das ist der Berg der Seligpreisungen. Also wenn man von dem Ha-Osher eine kurze Wanderung hinab macht, kommt man genau wohin? Jawohl, zum ursprünglichen Fischereihafen von Kapernaum. Der war also nicht gerade am gleichen Ort wie die Stadt Kapernaum, die am See gebaut war, sondern eben versetzt seitlich von der Stadt. Man nennt diesen Ort Ein Sheva auf Hebräisch, das heißt sieben Quellen, weil es dort sieben, nicht heiße, aber warme Quellen gibt, die dafür verantwortlich sind, dass eben ein besonderer Fisch sich zu Hause fühlt im See Genezareth, obwohl er eigentlich biologisch nicht dahin gehört. Tilapia Galilea, oder besser bekannt als Petrusfisch. Ist ein relativ großer Fisch, der eigentlich ein tropischer Fisch ist. Also auch in den Tropen kennt man den Fisch, er schmeckt sehr gut. Und sogar solche, die Fisch nicht unbedingt mögen, da kann es sein, dass die den jedenfalls mögen. Und der fühlt sich also da zu Hause, weil gerade in der Winterzeit sammelt er sich. Es ist der einzige große Fisch im See Genezareth, der in Schwärmen schwimmt. Da sammelt er sich eben in Ein Sheva. Und das war ausgerechnet der Fischerhafen von Kapernaum, da wo Petrus und auch Johannes und Jakobus gefischt haben. Die Fischereigründe waren ganz genau festgelegt. Also Petrus, Johannes, Jakobus, die zu den ersten Jüngern des Herrn gehören, wie wir es wissen aus Kapitel 4, die konnten nicht irgendwo fischen, sondern nur dort. Also das hätte zum Beispiel mit der Dekapolis ein Kriegsgrund sein können, wenn man gemeint hätte, man könnte zum Beispiel in Gadara fischen, als jemand aus Kapernaum. Aber das hilft uns eben klar zu wissen, wenn die Bibel spricht über das Fischen von Petrus, dass wir ganz genau wissen, wo das war, in Ein Sheva. Oder wie man auf Arabisch sagt, Tabcha. Das ist das Gleiche. Das ist eigentlich eine Abwandlung eines griechischen Wortes. Das heißt sieben Quellen. Also, der Herr kommt vom Berg runter und manche unter uns haben vielleicht diese Wanderung schon gemacht, von oben nach unten, nach Ein Sheva, und dort trifft er diesen Aussätzigen an. Nun, ein paar Fragen. Wo finden wir im Alten Testament auch noch das Phänomen der Heilung eines Aussätzigen? Ich höre Naaman, schlagen wir mal auf, 2. Könige 5. Naaman der Syrer wurde geheilt. Zweite Könige 5 beschreibt das. Ein Mann mit gewaltiger Karriere, aber leider war er todkrank, aussätzig. Liest jemand vor, bitte, am Mikrofon, 2. Könige 5, Verse 1 und 2.
Naaman, der Heerführer des Königs von Aram, war ein hochangesehener Mann vor seinem Herrn und geschätzt, denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Aber dieser gewaltige, tapfere Mann war aussätzig. Und die Aramäer waren in Streifscharen ausgezogen und hatten ein kleines Mädchen aus dem Land Israel entführt, das nun im Dienst von Naamans Frau war. Und sie sprach zu ihrer Herrin: Ach, dass mein Herr bei dem Propheten von Samaria wäre, der würde ihn von seinem Aussatz befreien.
Ja, also, dieses gestohlene Kind, dieses Mädchen, eine Israelitin, war gezwungenermaßen im Haushalt angestellt von Naamans Frau. Und von Naaman heißt es, er war der Heeroberste von Syrien, ein großer Mann vor seinem Herrn. Und dann wird drittens sogar gesagt, dass der Herr, der Gott Israels, durch ihn den Syrern Sieg gegeben hat. Aber dann kommt: Der Mann war ein Kriegsheld, aussätzig. Das ist so richtig, wird das ganze, die ganze Karriere, die da beschrieben wird, auf den Kopf gedreht, aussätzig. Und dieses junge Mädchen war offensichtlich nicht verbittert, sondern sagt, der könnte geheilt werden, aber der müsste unseren Prophet in Israel kennen. Elisa. Elisa, der ja so viele Wunder getan hatte, etwa das Doppelte von Elia. Elia hat schon gewaltige Zeichen und Wunder getan. Plötzlich, denn in den Jahrhunderten vor ihm gab es in Israel, war das nicht normal, Zeichen und Wunder. Und plötzlich unter Elia eine solche Konzentration von Zeichen und Wundern. Aber als Nachfolger sagte Elisa, er wünsche sich das doppelte Maß des Geistes Gottes. Und das wurde ihm gewährt. Und die Bibel berichtet uns, wie er die doppelte Zahl von Zeichen und Wundern tut. Und unter anderem ein Aussätziger aus Syrien wird geheilt. Er gibt ihm dann die Anweisung, er müsse sich im Jordan 7-mal untertauchen. Und kann das jemand noch lesen? Dieser Moment der Heilung, Vers 13, eigentlich wollte er irgendetwas anderes als Heilung erleben, nicht gerade da einfach ein Bad im Jordan, er dachte, in Syrien hätten sie bessere Flüsse, Abana und Papa, was soll ich da im Jordan? Aber seine Diener geben ihm den Rat, Vers 13.
Da traten seine Diener herzu und redeten zu ihm und sagten: Mein Vater, hätte der Prophet eine große Sache zu dir geredet, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, da er nur zu dir gesagt hatte: Bade, und du wirst rein sein. Da stieg er hinab und tauchte im Jordan 7-mal unter nach dem Wort des Mannes Gottes. Da wurde sein Fleisch wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein.
Also eine sensationelle Heilung. Man muss bedenken, Aussatz ist zuerst eine Krankheit im Körper vorhanden, man sieht nichts von außen. Aber sie führt zum Tod. Sie bricht an einer Stelle aus, ist alles noch nicht so dramatisch, aber sie breitet sich immer mehr aus und sie zerstört den Körper schrittweise und führt schließlich zum Tod. Und damit ist der Aussatz in der Bibel ein Bild der Sünde. Die Sünde als sündige Natur haben wir seit dem Sündenfall von Adam geerbt in uns. Aber das sieht man nicht, wenn man ein kleines Baby nach der Geburt so lieblich anzusehen auf dem Arm trägt. Aber es ist schon drin. Und dann, zuerst schreien die ja nur so, aber mit der Zeit lernen die so einzelne Wörter und dann Sätze. Und sehr bald ist man ganz verdutzt, was die für Wörter sagen können. Übles. Üble Wörter kommen ganz schnell. Früh denkt man, irgendetwas stimmt da nicht. Jawohl, da ist der Aussatz schon stellenweise ausgebrochen. Und die werden größer und die Sünde nehmen auch zu. Und die Bibel sagt, Römer 6, Vers 23, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und so ist diese Krankheit eine ganz schreckliche Illustration eben der Sünde in uns, die sich dann eben mit Sünden, die ausbrechen, einzelnen Tatsünden manifestiert und schließlich unter dem Gericht Gottes, dem Tod, steht. Nun wurde dieser Syrer geheilt. Ein anderes Beispiel, ich habe gefragt, wo gibt es noch Beispiele im Alten Testament von Heilung, von Aussatz? Miriam. Ja, ist das ein schöner Name. 4. Mose 12. Sie hat gegen Mose geredet. Und zwar könnte ja jemand lesen, 4. Mose 12.
Und Miriam und Aaron redeten gegen Mose wegen der kuschitischen Frau, die er genommen hatte, denn er hatte eine kuschitische Frau genommen. Und sie sprachen, hat der Herr nur mit Mose allein geredet? Hat er nicht auch mit uns geredet? Und der Herr hörte es. Der Mann Mose aber war sehr sanftmütig, mehr als alle Menschen, die auf dem Erdboden waren. Da sprach der Herr plötzlich zu Mose und zu Aaron und zu Miriam, geht hinaus, ihr drei, zum Zelt der Zusammenkunft.
Und dann gleich noch in Vers 7.
Nicht so mein Knecht Mose, er ist treu in meinem ganzen Haus. Mit ihm rede ich von Mund zu Mund und deutlich und nicht in Rätseln. Und das Bild des Herrn schaut er. Und warum habt ihr euch nicht gefürchtet, gegen meinen Knecht, gegen Mose zu reden? Und der Zorn des Herrn entbrannte gegen sie, und er ging weg. Und die Wolke wich von dem Zelt, und siehe, Miriam war aussätzig wie Schnee. Und Aaron wandte sich zu Miriam, und siehe, sie war aussätzig. Da sprach Aaron zu Mose, ach, mein Herr, lege doch nicht die Sünde auf uns, durch die wir töricht gehandelt und uns versündigt haben. Möge sie doch nicht sein wie ein totes Kind, dessen Fleisch, wenn es aus dem Leib seiner Mutter hervorkommt, zur Hälfte verwest ist. Und Mose schrie zu dem Herrn und sprach, O Gott, bitte, heile sie doch. Und der Herr sprach zu Mose, hätte ihr Vater ihr etwa ins Angesicht gespien, sollte sie sich nicht 7 Tage lang schämen? Sie soll 7 Tage außerhalb des Lagers eingeschlossen werden, und danach darf sie wieder aufgenommen werden. Und Miriam wurde 7 Tage außerhalb des Lagers eingeschlossen, und das Volk brach nicht auf, bis Miriam wieder aufgenommen war. Danach aber brach das Volk von Hazeroth auf, und sie lagerten in der Wüste Paran.
Danke. Also, Miriam wird aussätzig, weil sie sich so versündigt hat und gegen Mose gesprochen hat. Es heißt zwar, und Miriam und Aaron redeten wieder Mose. Vers 1. Aber im hebräischen Text steht, und sie redete, Miriam und Aaron. Also das Verb ist weiblich. Vetaber, vetedaber, Miriam. Also das Verb ist eigentlich nur auf Miriam passend und Aaron ist einfach eine Apposition ohne Verb. Und das muss man natürlich auf Deutsch, muss man das korrekt übersetzen. Und Miriam und Aaron redeten wieder Mose. Aber es ist im Hebräischen noch stärker, dass Miriam die Triebfeder war. Und Aaron hatte sich mitreißen lassen. Wie das war auch mit dem goldenen Kalb. Das war eigentlich nicht seine Sache, aber er hat sich von dem Volk mitreißen lassen. Irgendwie charakterlich war da ein Problem. Also wenigstens zwei Beispiele, die Schrift uns zeigt, wie er da versagt hat. Aber sie war die Führende und das Ganze war Eifersucht. Und Gott hat sich dann aber zu Mose gestellt und Miriam wurde deswegen aussätzig. Und jetzt sieht man auch, wie eben dieser Aussatz tatsächlich ein Bild ist der Sünde. Und sie musste ausgeschlossen werden. Eben Aussatz ist gefährlich wegen Ansteckung. Und deshalb hat das Gesetz Mose in 3. Mose 13, das kann man mal für sich studieren, ganz, ganz genau erläutert, wie man Aussatz erkennen konnte und von anderen Hautkrankheiten unterscheiden konnte. Die Angaben sind also ganz detailliert gegeben für die Priester, die spezialisiert sein sollten als Medizinerpriester, die Diagnose auf Aussatz korrekt stellen konnten. Und dann wird erklärt, und wenn die Diagnose feststeht, dann muss der Aussätzige hinausgetan werden. Und wir können lesen, wie schrecklich das war. Aber eben, es war eine Sicherheitsmaßnahme, dass diese Krankheit sich nicht verbreiten konnte. Übrigens ist noch ein wichtiger Punkt. Krankheiten verändern sich im Lauf der Geschichte. Also man kann nicht unbedingt von den heutigen Phänomenen und von heutigem Aussatz eins zu eins zurückschließen auf das, was in der Bibel gemeint ist. Das ist eben die Sache von historischer Medizin. Wenn man Medizin studiert, studiert man Medizin von heute und hier vor allem europäische Krankheiten. Wenn man sich spezialisiert in Afrika oder als Tropenarzt, dann weiß man, was dort eben Sache ist. Aber das wäre nochmal ein ganz spezielles Gebiet, historische Medizin. Ja?
Was hat die Sache mit den ins Gesicht spucken?
Ich komme gleich darauf zurück. Gut. Da wird also das so detailliert erklärt, dass die in biblischer Zeit diese Krankheit korrekt diagnostizieren konnten. Und wenn es dann diagnostiziert war, dann wird in 3. Mose 13, Vers 45 gesagt, liest man vor.
Der Aussätzige, an dem die Plage ist, soll aber in zerrissenen Kleidern einhergehen, mit entblößtem Haupt. Und seine Lippen soll er verhüllen. Und er soll ausrufen, unrein, unrein. Solange die Plage an ihm ist, soll er völlig unrein bleiben, denn er ist unrein. Er soll abgesondert wohnen und außerhalb des Lagers seine Wohnung haben.
Also, der Ausdruck ist ganz wichtig, außerhalb des Lagers. Und es ist so, da sind wir noch auf der Wüstenwanderung, 3. Mose, aber später, als Israel im Land war und schließlich Jerusalem Hauptstadt wurde, mit einer Mauer umgeben, hat man das übertragen, das Lager entspricht der Stadt Jerusalem mit dem Tempel. Und außerhalb des Lagers, das ist also außerhalb der Stadt Jerusalem. Darum steht übrigens in Hebräer 13, dass der Herr Jesus außerhalb des Tores gelitten hat. Und dann wird in dem Zusammenhang gesagt, wir sollen auch hinausgehen außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. Die Stadt Jerusalem wird also klar genannt Lager. und außerhalb der Stadt, außerhalb des Lagers. Und so durften in Israel Aussätzige niemals in Städte hineinkommen mit einer Ringmauer. Die mussten immer außerhalb der Ringmauer sein. Also ein Elend. Und nun nochmals zu Miriam. Also es war so schlimm, was sie getan hat, wie sie sich da gegen Mose verhalten hat. Und Gott sagt, wenn eine ganz schlimme Sache wäre zwischen einem Vater und einer Tochter, dass der Vater mit die Tochter angespuckt hätte, dann wäre das eine Sache, die so schmachvoll ist, dass eben dieses Maß von 7 Tagen da anzuwenden wäre. Also sollte sie sich nicht 7 Tage lang schämen, in einem solchen Fall. Und jetzt auf Miriam bezogen, darum soll sie 7 Tage außerhalb des Lagers sein als Aussätzige. Und dann wurde sie wieder gesund. Aber der Aussatz ist auch eben als Wunder so völlig ausgebrochen, dass Aaron in seinem Bußgebet sagt, möge sie doch nicht sein wie ein totes Kind, dessen Fleisch, wenn es aus seinem Mutterleib hervorkommt, zur Hälfte verwest ist. Also da geht es um ein Kind, das abgestorben ist im Mutterleib, und schließlich wird es ausgeschieden und kommt halb verwest raus. Und dieses Halbverweste erinnerte, so schlimm war die Haut von Miriam. Aber dann wurde sie wieder aufgenommen und die Sache war geordnet. Jetzt, bezogen auf dieses Thema Heilung im Alten Testament, wo gibt es noch weiter Aussatzheilung im Alten Testament? Es ist so ruhig. Zu Recht, kein Beispiel mehr. Das heißt also mit anderen Worten, in der Bibel wird kein einziges Beispiel berichtet, wo in Israel jemand von Aussatz geheilt wurde nach Mose. Und das ist eben so außergewöhnlich, dass der Herr Jesus auch sagt in seiner Predigt in Nazareth, in der Synagoge in Lukas 4, es waren viele Aussätzige in Israel zur Zeit von Elisa. Aber nur Naaman, der Syrer, wurde geheilt. Und darum wurde klar, wenn ein Aussätziger geheilt wird, das wäre so etwas Außergewöhnliches. Im Talmud, im Traktat Nedarim 64b, heißt es, ein Aussätziger ist eigentlich wie ein Toter. Aber man könnte sagen, eine wandelnde Leiche. Und in einem anderen Traktat, in Sanhedrin 47a, steht, dass die Heilung eines Aussätzigen entspricht eigentlich einer Totenauferstehung. Und jetzt muss man sich vorstellen, also kein Fall mehr seit Mose. Natürlich immer wieder Aussatz, das schon, aber kein Fall von Heilung. Und 3. Mose 13 musste also immer wieder angewendet werden. Die Spezialisten brauchte es und die mussten die Diagnose stellen, aber Kapitel 14 haben sie nie gebraucht. Ja, ich habe Kapitel 14 gar noch nicht erwähnt. Das ist dann das Kapitel, das berichtet, was geschehen soll, wenn ein Aussätziger geheilt wird. Und es wird genau erklärt, welche Opfer er da bringen muss und wie das genau geht. Aber dieses Kapitel war reine Theorie von Mose, also nach Mose, reine Theorie bis in die Zeit der Evangelien. Und jetzt kommt der Herr da von diesem Berg der Seligpreisungen herab nach Ein Sheva und trifft diesen Aussätzigen. Und er kommt und sagt, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Also der Mann ist völlig überzeugt, das ist der Messias. Niemand könnte das. Aber wenn der Messias will, dann könnte ich geheilt werden. Und die ganze Sache ist noch recht dramatisch in architektonischer Hinsicht. In Jerusalem im Tempel damals. Im Frauenvorhof gab es 4 kleine Höfe in den Ecken. Wenn man also von Osten her in den Frauenvorhof kam, rechts war ein kleiner Vorhof, da hat man das Holz gelagert für den Brandopferaltar. Links war der Hof oder die Kammer der Naziräer. Wenn jemand ein Naziräergelübde hatte für eine bestimmte Zeit, am Ende davon musste er die Haare scheren und sie dort auf einer Feuerstelle verbrennen und ganz bestimmte Rituale, Opfer vollbringen nach 4. Mose 6. Ja, und dann gab es links, wenn man reinkommt, links vorne nochmals einen solchen Hof und dort wurde das Öl für den siebenarmigen Leuchter und für alle anderen Gebräuche im Tempel gelagert und auch Wein für das Trankopfer am Ende, zum Beispiel vom Brandopfer, muss es ausgegossen werden. Aber dann rechts vorne, da war die Kammer der Aussätzigen. Und dort mussten Geheilte die Rituale vollziehen, alle Haare des Körpers mussten vollkommen rasiert werden und er musste auch bestimmte Opfer darbringen, nach 3. Mose 14. Diese Kammer war da, man hat es nie gebraucht. Aber jetzt, der Herr kommt da vom Berg runter, heilt diesen Aussätzigen und zwar sagt er, ich will. Wow, diese Worte, ich will. Und er wird geheilt. Und der Herr sagt jetzt, nicht einfach zu den Leuten gehen, und damit nicht irgendein Lärm entsteht, jetzt nach Jerusalem. Du musst also Reise machen von Galiläa nach Jerusalem. Und der war ja verzeichnet als Aussätziger. Der war ja von Spezialisten diagnostiziert worden. Von Priestern, der hat Aussatz. Aber der durfte jetzt nicht in die Stadt gehen. Innerhalb der Stadtmauern durfte er nicht hineingehen, sondern er musste sich anmelden, dass ein Spezialist rauskommt aus Jerusalem. Und zwar entsprechend 3. Mose 14, können wir das kurz aufschlagen. Liest uns jemand vor, Verse 1 und 1, 2, 3.
Und der Herr redete zu Mose: Dies soll das Gesetz des Aussätzigen sein am Tage seiner Reinigung. Er soll zum Priester gebracht werden, und der Priester soll nach draußen vor das Lager gehen. Und besieht ihn der Priester, und siehe, das Mal des Aussatzes ist an dem Aussätzigen geheilt. Dann soll der Priester gebieten, dass man für den, der zu reinigen ist, 2 lebende, reine Vögel nehme und Zedernholz, Karmesin und Isop. Und der Priester soll gebieten, dass man den einen Vogel über lebendigem Wasser in ein irdisches Gefäß hineinschlachte. Den lebenden Vogel soll er nehmen, ihn und das Zedernholz, den Karmesin und den Isop, und dieses und den lebenden Vogel in das Blut des Vogels tauchen, der über dem lebendigen Wasser geschlachtet worden ist. Und er soll davon etwas auf den, der vom Aussatz zu reinigen ist, 7-mal sprengen und ihn für rein erklären. Und den lebenden Vogel soll er ins freie Feld fliegen lassen.
War noch weiter bis Vers 8.
Ja. Und der zu reinigen ist, soll seine Kleider waschen und all sein Haar scheren und sich im Wasser baden. Dann ist er rein und danach darf er ins Lager kommen. Aber er soll 7 Tage außerhalb seines Zeltes bleiben.
Ja, danke. Also, es geht mir zuerst mal darum, es heißt in Vers 2, und der Priester soll außerhalb des Lagers gehen. Also, der musste aus der Stadt Jerusalem raus und musste ihn da untersuchen. Und wenn er zur Überzeugung kam, geheilt. Dann durfte er in die Stadt und durfte in den Tempel gehen und musste diese Rituale machen, wie sie hier beschrieben sind. Und auch in den weiteren Versen musste ein Ritualbad nehmen. Zum Beispiel in Vers 9 heißt es, nicht nur von seinen Kleidern, sondern Vers 9 heißt es, und es soll geschehen, am siebten Tag soll er all sein Haar scheren, sein Haupt und seinen Bart und seine Augenbrauen und all sein Haar soll er scheren und seine Kleider waschen und sein Fleisch im Wasser baden. Und er ist rein. Dann kommen noch verschiedene Opfer dazu. Also da musste er ein Ritualbad nehmen und seinen Körper baden, alle Haare eben total schneiden, alle Körperhaare, auch Augenbrauen weg. Und dann wurde er wieder in die Gemeinschaft aufgenommen. Ja?
Und da steht er zweimal bei den Opferungen lebendiges Wasser.
Ja.
Und ist das schon ein Hinweis auf den Herrn Jesus?
Also lebendiges Wasser.
Also ist da was anderes im Stehen? Wasser.
Ja, was ist lebendiges Wasser? Nochmals?
Aus einer Quelle.
Ja, genau. Also Quellwasser auf Hebräisch, auch im Althebräischen und im Neuhebräischen, sagt man Mayim Chayim, Wasser des Lebens, ja, oder lebendiges Wasser, Wasser lebendiges. Und das ist der normale Ausdruck für fließendes Quellwasser. Also musste man Quellwasser nehmen. Jawohl, und dieses Quellwasser ist natürlich ein Hinweis auf das ewige Leben und auf das ewige Leben, das Wirken des Heiligen Geistes. In Johannes 7, 37 bis 39 wird das genau so erklärt, dass lebendiges Wasser hinweist auf den Heiligen Geist, den Geist des Lebens. Genau, diese Krankheit führte zum Tod. Aber hier geht es jetzt um Leben bei der Heilung. Und noch mehr, diese Vogelopfer, die sind absolut einzigartig. Das gibt es sonst nirgends mehr im ganzen Opfersystem Israels. Nur bei diesem Aussätzigen. Und zwar Zippor heißt das hier. Und man hat das im Judentum verstanden als Spatz. Zwei Spatzen. Und es ist ja interessant, dass der Herr Jesus auch in seinen Reden, in den Evangelien spricht, wie kostengünstig Spatzen sind. Ja? Und er spricht davon und gerade Spatzen kaufen, das war eine wichtige Sache im Zusammenhang mit Heilung von Aussatz. Da musste man diese Spatzenopfer haben. Ein Spatz wird geschlachtet. Das Blut wird auf die Flügel des Spatzes angewendet und dann lässt man ihn fliegen. Und das ist ein wunderbares Bild von Tod und Auferstehung Christi und Himmelfahrt. Das wird darin illustriert. Und man hat eben beim Spatz noch speziell daran gedacht, Spatzen sind schwarzhaft. Ja? Schwarzhaft. Ja, Spatzen. Also wenn man so eine Schar Spatzen beieinander hat, das ist ja ein Lärm. Ja? Und man hat das als verstanden als Illustration von Schwatzen und gegen andere sprechen. Genau die Sünde von Miriam. Das ist keine kleine Sache. Und heute im Zeitalter des Internets ist das noch viel schlimmer. Mit irgendwelchen Kommentaren und gegen Leute und eben Botschaften weitergeben und Sachen verbreiten, die überhaupt nicht sein sollten und sein dürften. Und wir sehen, wie schwer das gewichtet wird. Und darum aber eben dieses Spatzenopfer als Erinnerung, dass der Herr Jesus auch dafür gestorben ist. Für unser übles, für üble Nachrede und übles eben Schwatzen. Und gegen andere sprechen. Ja, jetzt sehen wir also dieses Kapitel 14 so detailliert, man hat es nie gebraucht. Und jetzt wird der Mann da in Galiläa geheilt, in Enjeva, und der Herr sagt, gehe, zeige dich dem Priester. Die Folge, dieses Wunder musste offiziell bestätigt werden. Ich höre, wenn die Leute erzählen, dort ist ein Wunder geschehen, da ist ein Wunder geschehen, ja. Es wird noch viel, viel erzählt, ja, berichtet. Aber wenn das wirklich von Spezialisten überprüft ist, die vorher auch die Liste erstellt haben, der ist ganz klar als aussätzig deklariert worden und musste immer ausgeschlossen aus der Gesellschaft leben. Und ein elendes Leben. Also sobald Leute in die Nähe kamen, musste er rufen, unrein, unrein. Und jetzt wird da deklariert offiziell, der ist geheilt. Ja, jetzt muss sich natürlich der Sanhedrin damit beschäftigen. Der oberste Gerichtshof von Israel. So etwas ist noch nie geschehen, seit Mose. Ja, also mindestens muss man sich die Frage stellen, ist das eventuell der Messias? Dieser Mann, der jetzt da in Kapernaum wohnt, aber vorher in Nazareth. Christoph?
Wurden die Aussätzigen schriftlich festgehalten? Also in einer Liste?
Das muss so gewesen sein, weil eben Schreibkunde in Israel war alltägliche Sache. Und das ist auch der Grund, warum man in Israel zum Beispiel schon für die Königszeit, also 1000 vor Christus bis 500 vor Christus, ganz grob, nirgendwo im Nahen Osten so viele Siegel gefunden hat wie in Israel. Das zeigt, dass die Schrift im Alltag total verbreitet war in Israel. Und dann erst recht eben im Zusammenhang mit dem Tempel. Da wurde auch die Priester wurden genau verzeichnet. Also das wurde alles schriftlich festgehalten. Und darum kann man also davon ausgehen, dass diese Sache ganz klar etabliert war. Der war aussätzig und jetzt, der ist geheilt. Und jetzt müsste also etwas ganz Besonderes passieren. Nach dieser Sensation. Das berichtet uns jetzt Lukas. Fangen wir mal auf. Und dann sieht man auch, wie wichtig es ist, dass man die Bibel genau liest. Das hat man vielleicht schon oft gelesen, aber gar nicht realisiert, was da echt drin steckt. In Lukas 5, da wird diese Heilung berichtet, hier in Kapitel 5, Vers 12. Und es geschah, als er in einer der Städte war, siehe, da war ein Mann voll Aussatz. Und das geht bis Vers 16. Der Herr schickt ihn zum Priester, genau wie das in Matthäus berichtet ist. Aber hier wird noch hinzugefügt, Vers 16, er aber zog sich zurück und war in den Wüsteneien und betete. Jetzt betet der Herr ganz intensiv. Das steht nicht in Matthäus, aber in Lukas, wo der Herr so oft im Gebet beschrieben wird wie in keinem Evangelium. Weil es hier betont wird, der Herr Jesus ist ein wirklicher Mensch geworden und war abhängig vom Vater. Und jetzt nach diesem Wunder, das eine absolute Sensation war, ein messianisches Zeichen, geht er ins Gebet. Und jetzt liest uns jemand vor Vers 17.
Und es geschah an einem der Tage, dass er lehrte, und es saßen da Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus jedem Dorf von Galiläa und Judäa und aus Jerusalem gekommen waren. Und die Kraft des Herrn war da, dass er heilte.
Also sieht man, was da steht. Da waren in Galiläa, in Kapernaum, genauer gesagt, Pharisäer und Gesetzeslehrer, also Rabbiner, da. Und zwar aus jedem Dorf von ganz Galiläa, Nordisrael. Aus jedem Dorf aus Südisrael, aus Judäa und aus der Hauptstadt. Was ist das für ein Aufmarsch? Rabbiner, rabbinische Vertretung aus allen Ortschaften von ganz Israel. Und die kommen nach Kapernaum an dem See Genezareth. Nicht um da Ferien zu machen am See, sondern das könnte sein, dass das der Messias ist. Und darum müssen sie das jetzt untersuchen. Und die müssen genau kontrollieren, was macht dieser Mann, was spricht dieser Mann. Das ist die Reaktion. Alles nur, weil der eben nach 3. Mose 14 sich kontrollieren lassen musste und die Sache wurde offiziell. Und dann sehen wir, es folgen zwei Phasen. In einer ersten Phase, da wird nur beobachtet und es wird nichts gesagt. Können wir ein bisschen weiterlesen in Lukas 5? Erste Phase, einfach schweigen, nur beobachten und zuschauen. Was macht ihr? Also wir haben gelesen, die Kraft des Herrn war da, um zu heilen.
Und siehe, Männer brachten auf einem Bett einen Menschen, der gelähmt war, und sie suchten, ihn hineinzubringen und ihn vor ihn zu legen. Und da sie wegen der Volksmenge keinen Weg fanden, ihn hineinzubringen, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn mit dem Tragbett durch die Ziegel hinunter in die Mitte vor Jesus. Und als er ihren Glauben sah, sprach er: Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer fingen an zu überlegen und sagten: Wer ist dieser, der Lästerungen redet? Wer kann Sünden vergeben, außer Gott allein? Als aber Jesus ihre Überlegungen erkannte, antwortete und sprach er zu ihnen: Was überlegt ihr in euren Herzen? Was ist leichter zu sagen: Deine Sünden sind dir vergeben? Oder zu sagen: Steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Gewalt hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf und nimm dein Tragbett auf und geh in dein Haus. Und sogleich stand er vor ihnen auf, nahm das Bett auf, worauf er gelegen hatte, und er ging in sein Haus und verherrlichte Gott. Und Staunen ergriff alle, und sie verherrlichten Gott und wurden mit Furcht erfüllt und sagten: Wir haben heute außerordentliche Dinge gesehen.
Sieht man, die haben nichts gesagt. Die haben nur für sich überlegt. Und zwar, eben ist das Haus ist so gefüllt. Und eben diese Riesendelegation ist da in Kapernaum. Diese Männer, die einen Freund zum Herrn bringen wollten, der gelähmt war, sehen sich gezwungen, das Dach oben zu öffnen, um den Gelähmten zu ihm zu bringen. Und was sagt der Jesus? Jetzt hätte irgendjemand denken können, aber nur nicht jetzt so etwas sagen. Er hätte ja irgendetwas anderes sagen können, ja, oder ihn gleich heilen können. Aber er sagt: Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Pharisäer überlegen sich, korrekt, wer kann Sünden vergeben? Nur Gott. Ja, und der sagt: Deine Sünden sind dir vergeben. Das ist ja Gotteslästerung, wenn man nicht Gott ist und so etwas sagt. Ja, aber sie dachten falsch, sie hätten sich sagen müssen: Und wenn dieser Mensch Gott ist, dann ist er eben nicht ein Lästerer. Und das konnte man ja wissen aus dem Alten Testament in Jesaja 9, Vers 6. Und die Rabbiner haben das verstanden. Das spricht von dem Messias. Ein Kind ist uns geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und dann heißt es, man nennt seinen Namen wunderbarer Berater, starker Gott. Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Vier Doppelnamen des Messias. Und der zweite Doppelname, El Gibbor, Gott der Stärke, starker Gott. Also wenn er ein Kind ist uns geboren, als Kind geboren wurde, dann ist er ein Mensch. Aber wenn er heißt El Gibbor, dann ist er Gott. Und sie sagen sich, wer kann Sünden vergeben als nur Gott? Er lästert. Aber sie sagen noch nichts von ihrer Schlussfolgerung. Aber der Herr weiß, was sie denken. Und gibt gleich die Antwort. Und zwar sagt er, was ist eigentlich einfacher? Dass man sagt, deine Sünden sind dir vergeben, oder dass man sagt, stehe auf und wandle. Und zwar nicht im Namen Gottes, stehe auf. Sondern er sagt in seiner eigenen Autorität, stehe auf und wandle. Das ist etwas anderes, als ein Wunder im Namen Gottes zu tun. Er tat es einfach so. In seiner eigenen Kraft. Und natürlich, zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, das ist ganz einfach. Das kann jeder Priester. Ja? Lossprache. Aber ob es dann vergeben ist, wie soll man das kontrollieren? Ja? Also sowas kann ja im Prinzip jeder sagen. Aber der Herr sagt, was ist einfacher? Deine Sünden sind vergeben, das kann ja im Prinzip jeder sagen. Aber er kann in eigener Autorität sagen, stehe auf und wandle. Und der Gelähmte ist geheilt. Die Volksmenge, die reagiert einfach natürlich. Die staunen nur noch. Also was wir da gesehen haben. Aber die Führer, die müssen weitermachen. Jetzt kommt eine zweite Phase, wo sie beginnen, Fragen zu stellen. Also noch nicht Schlussfolgerung, aber Fragen stellen. Jetzt sagen Sie was. Liest jemand weiter, Vers 27, immer noch in Lukas 5.
Und danach ging er hinaus und sah einen Zöllner mit Namens Levi am Zollhaus sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Und Levi machte ihm ein großes Mahl in seinem Haus. Und da war eine große Menge von Zöllnern und anderen, die mit ihnen zu Tisch lagen. Und die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten murrten gegen seine Jünger und sprachen, warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern?
Ja. Also, hier eine Großeinladung und der Herr nimmt sie an. Und zwar mit Volksverrätern, Zöllnern und unmoralischen Leuten aus Israel. Er ist mit ihnen zusammen. Und jetzt kommt die Frage, aber wie kann das der Messias sein, wenn er mit solchen Leuten zusammen ist? Und darum, sie stellen die Frage, warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Und der Herr gibt die Antwort.
Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße.
Ja, der Herr ist nicht gekommen, einfach um zu feiern. Nein, er ist gekommen, um solche Menschen, die wirklich Heilung von der Sündenkrankheit brauchen, zu retten. Der Aussatz ist ein Bild der Sünde und hier haben wir jetzt wirkliche Sünder, die der Herr kommt, um sie zur Umkehr zu rufen. Ja? Also er gibt ganz klar Antwort, warum der Messias das macht. Aber dann geht es weiter, du kannst gerade weiterfahren. Die Untersuchung geht weiter.
Sie aber sprachen zu ihm, die Jünger des Johannes fasten oft und verrichten Gebete, ebenso auch die der Pharisäer. Die deinen aber essen und trinken. Jesus aber sprach zu ihnen, könnt ihr etwa die Hochzeitsgäste fasten lassen, während der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, und dann, wenn der Bräutigam von ihnen genommen sein wird, in jenen Tagen werden sie fasten.
Ja, danke. Also, wieder eine Feststellung. Ja, irgendwie sind die Jünger dieses Mannes, der der Messias sein könnte, gar nicht so ernsthaft wie die Jünger von Johannes dem Täufer. Die hat man eben erlebt, wie sie fasten. Aber die Jünger Jesu fasten nicht. Wie kann das der Messias sein? Ist ja zu wenig seriös, ja? Zu wenig streng. Und sie stellen die Frage, warum ist das so? Und die machen das. Und der Herr erklärt, er ist der Messias. Er ist der Bräutigam aus dem Hohenlied. Und jetzt ist der Bräutigam da. Der Messias ist da. Interessant, er spricht aber nicht von der Braut. Ja, es braucht eigentlich zwei zum Heiraten. Israel war in einem Zustand, dass die Hochzeit vom Hohelied gar nicht gefeiert werden konnte. Aber der Bräutigam war da. Und er sagt, ja, wenn der Bräutigam da ist, dann können doch seine Freunde, die Hochzeit organisieren, das sind die Jünger, die können doch nicht fasten. Aber er sagt dann, der Messias wird dann aber weggehen und es werden schwere Zeiten kommen und dann werden sie Traurigkeit und Fasten doch erleben. Und dann liest man in Kapitel 6 eine weitere Geschichte. Es geschah am zweitersten Sabbat, dass er durch die Saaten ging und seine Jünger die Ähren auspflückten und aßen. Am Sabbat. Ähren abnehmen, das war kein Problem an sich, denn das war, was man auch im heutigen Gesetz kennt, den Begriff Mundraub. Und das Gesetz Mose erlaubt ausdrücklich Mundraub. Wenn man also unterwegs war, an einem Feld vorbeiging, durfte man für den momentanen Gebrauch etwas nehmen. Aber am Sabbat, nach rabbinischer Auffassung, war das Abreißen Ernten. Eine Tat, die man am Sabbat nicht tun durfte. Und dann musste man ja die Körner rausholen. Das war Dreschen und Sichten. Und dann wurden die Körner befördert in den Mund. Das war in die Scheune sammeln. Und das geht alles nicht am Sabbat. Also die Frage ist, wie kann das sein, dass das der Messias ist, wenn er ganz grundlegende Gebote wie das Sabbatgebot bricht, nach ihrer Meinung? Aber der Herr gibt eine Klärung. Er gibt ihm Antwort auf die Fragen. Liest jemand vor, ab Vers 2.
Da sagten etliche von den Pharisäern zu ihnen: Warum tut ihr, was am Sabbat nicht zu tun erlaubt ist? Und Jesus antwortete ihnen und sprach: Habt ihr nicht einmal gelesen, was David tat, als er und seine Gefährten hungrig waren? Wie er in das Haus Gottes hineinging und die Schaubrote nahm und aß und auch seinen Gefährten davon gab, welche doch niemand essen darf als nur die Priester? Und er sprach zu ihnen: Der Sohn des Menschen ist Herr auch über den Sabbat.
Also, er zeigt, es gibt Situationen, die speziell sind. Und das Gebot, Leben zu erhalten, ist höher als das Sabbatgebot. Also es sind ja eigentlich dann zwei Gebote, die einander widersprechen. Ja? Und da sagt der Jesus mit dem Beispiel von David, es war ja absolut nach dem Gesetz nicht erlaubt, dass ein Nichtpriester von den Schaubroten essen durfte. Das war nur für die Nachkommen aus der Familie von Aaron, aus dem Stamm Levi, erlaubt. Aber David war aus dem Stamm Juda. Aber trotzdem, da war eine Notsituation, als er da zur Stiftshütte kam und der hohe Priester hat ihm Schaubrot gegeben. Und die Jünger waren da in einer Situation, wo es notwendig war, dass sie da diese Körner nehmen durften. Darum, sagt der Herr, ist es erlaubt. Also er hat sich nie gegen die Gebote der Tora gestellt, aber gegen die Interpretation der Pharisäer. Und jetzt geht es ums Problem, ja, wer hat die höhere Autorität? Die Lehrauffassung der Tradition im Judentum oder er, der vielleicht der Messias ist? Und merkt man, das Ganze wird immer geballter. Und nochmals ein Beispiel. Liest du noch Vers 6 und folgende?
Es geschah aber auch an einem anderen Sabbat, dass er in eine Synagoge ging und lehrte. Und dort war ein Mensch, dessen rechte Hand verdorrt war. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer lauerten ihm auf, ob er am Sabbat heilen würde, um einen Grund zur Anklage gegen ihn zu finden. Er aber kannte ihre Gedanken und sprach zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte: Steh auf und stelle dich in die Mitte. Da stand er auf und stellte sich dorthin. Da sprach nun Jesus zu ihnen: Ich will euch etwas fragen. Darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun? Das Leben retten oder verderben? Und indem er sie alle ringsumher ansah, sprach er zu dem Menschen: Strecke deine Hand aus. Der aber tat es, und seine Hand wurde wiederhergestellt und war gesund wie die andere. Sie aber wurden mit Unverstand erfüllt und besprachen sich miteinander, was sie Jesus antun könnten.
Jawohl. Jetzt nochmals eine solche Situation. Wieder Sabbat. Wie muss man das auffassen? Darf diese Art von Heilung geschehen oder nicht an einem Sabbattag? Und da muss man wissen, eben im Judentum hat man das so festgelegt, dass Leben retten am Sabbat höher steht als Sabbat, die Sabbatruhe einzuhalten. Ich muss ganz kurz den Hintergrund erklären. Im 2. Jahrhundert vor Christus haben ja die Syrer unter Antiochus Epiphanes ein furchtbares Gemetzel und Massaker angerichtet in Jerusalem. Und der Tempel wurde entweiht, ein Schwein wurde geschlachtet auf dem Altar des Herrn und es wurde verboten, biblische Schriften zu besitzen bei Todesstrafe und auch die Beschneidung der Kinder war verboten bei Todesstrafe und es war ein furchtbares Elend. Und in dieser Zeit haben die Syrer natürlich auch die Juden angegriffen am Sabbat. Und die haben sich gesagt, wir dürfen am Sabbat nicht arbeiten und die haben sich abschlachten lassen. Haben sich nicht gewehrt am Sabbat, um das Leben zu schützen. Und dann haben die Makkabäer sich das überlegt und gesagt, das geht nicht. Das Leben muss geschützt werden, auch am Sabbat. Und dann hat man das also, diese Auslegung festgelegt, am Sabbat darf man Leben retten. Und darum ist es heute ganz selbstverständlich, die israelische Armee, auch an einem Sabbat wird die reagieren auf einen Angriff. Eben weil das höher steht. Und der Herr macht das genau klar. Und wenn ich sage, streck deine Hand aus und sie wird heil, das steht höher als der Sabbat, aber sie sagen sich, nein, und die gehen gegen unsere Tradition. Diesen Fall haben sie dann wieder anders ausgelegt, ja? Wohl das mit dem Kämpfen am Sabbat, das geht, aber da nicht. Und wir sehen, sie wurden mit Unverstand erfüllt, besprachen untereinander, was sie Jesus tun sollten. In der Parallelstelle in Markus 6, 3, Vers 6 heißt es, und sie haben beschlossen, ihn zu töten. Das ist der erste Mordbeschluss gegen den Herrn Jesus. Und wir können das zeitlich genau datieren, das war Frühjahr 30. Und zwar, 6 Vers 1 haben wir doch gelesen, am zweitersten Sabbat. Dieser Ausdruck bezeichnet den zweiten Sabbat in der Passawoche. Die Wochen werden ja gezählt bis 7 mal 7 Wochen und dann kommt das Pfingstfest. Das wird immer vom Sabbat in der Passawoche angerechnet. Und dieser zweiterste Sabbat ist also gerade in dieser Serie von Sabbaten, da sind wir im Monat Nissan, März, April, 30 nach Christus. Denn in Lukas 3, Vers 1 wird ja gesagt, dass der Herr Jesus seinen Dienst begonnen hat, in der Zeit, als Johannes predigte. Und das war im 15. Jahr der Regierung von Kaiser Tiberius. Tiberius folgte auf den Thron, als Augustus 14 starb. 15. Jahr, 14 plus 15 gibt 29. Und es war im Frühjahr, wie wir aus Johannes sehen, Johannes Evangelium, dass der Herr Jesus begann seinen Dienst. Und jetzt sind wir hier ein Jahr später, Frühjahr 30. Und von da bis zum Untergang des Tempels sind es 40 Jahre. Und interessant ist, im Talmud steht, dass in den 40 Jahren vor der Zerstörung des Tempels kam das Los am Yom Kippur nicht mehr in die rechte Hand. Und die rot gefärbte Schnur wurde nicht mehr weiß. Ich erkläre ganz kurz. Am Yom Kippur, am großen Versöhnungstag, mussten zwei Ziegenböcke, nach 3. Mose 16, vor den hohen Priester gestellt werden. Einer musste in die Wüste gejagt werden, als Sündenbock. Und der andere musste geschlachtet werden und das Blut ins Allerheiligste gebracht werden. Aber welcher soll für welche Aufgabe eingesetzt werden? 3. Mose 16 sagt, das muss durchs Los entschieden werden. Man hat dem Hohenpriester feierlich eine Box hingehalten mit Deckel und er musste mit beiden Händen gleichzeitig hineingreifen, je ein Los ergreifen und dann legte er das auf die Köpfe der Böcke. Und dann wurden diese Lose aufgeklappt. In einem Los stand La Azazel für Azazel, das heißt die Ziege, die weggeht. Azazel heißt Ziege, weggeht. La Azazel, also für den Bock, der weggeht in die Wüste. Und auf dem anderen stand Ladonai, für den Herrn. Das ist der Bock, der geschlachtet wird und das Blut muss ins Allerheiligste gebracht werden. Und man hat im Judentum gesagt, wenn das Los für den Herrn in die rechte Hand kam, war das ein Hinweis, dass Gott vergibt. Und jetzt steht im Talmud, Traktat Sanhedrin 39b. Arbaim Shana, Kodem Churban Habayit. 40 Jahre vor der Zerstörung des Tempels kam das Los nicht mehr in die rechte Hand. Jedes Jahr. Also man kann es mal versuchen mit einem Euro. Ja? 40 Mal Zahl hintereinander. Das geht nicht, ja? Aber jedes Jahr das Los rechts. Gott vergibt nicht mehr. Ab dem Moment, wo der Mordbeschluss gekommen ist, nach der Heilung des Aussätzigen, Untersuchung in zwei Phasen, zuhören, nichts sagen, Fragen stellen und dann Schlussfolgerung, er muss sterben. Er ist nicht der Messias. Das Los kommt nicht mehr in die rechte Hand. Und das andere, das mit dem roten Faden, man hat dem Bock, der in die Wüste geht, einen roten Karmesinfaden um die Hörner gebunden. Er wurde dann hinausgeführt durchs Osttor, da beim Goldenen Tor, über die Brücke, die runterging ins Tal, ins Kidrontal, auf den Ölberg und von dort, von der Höhe, wurde er in die Wüste gejagt. Bis er dann über eine Klippe abstürzte. Und der Talmud sagt, dass man das immer wieder erlebt hat, dass dann die Schnur weiß geworden ist. Als Zeichen, Gott hat alle Schuld vergeben. Ja, aber jetzt das aufgrund von Jesaja 1, Vers 18. Kann man das aufschlagen? Aber da machen wir schon noch Pause. Ich habe es nicht vergessen. Ja, liest jemand vor Jesaja 1, Vers 18?
Kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden rot wie Karmesin sind, wie Schnee sollen sie weiß werden. Wenn sie rot sind wie Purpur, wie Wolle sollen sie werden. Wenn ihr willig seid und hört, sollt ihr das Gute des Landes essen.
Okay. Also hier wird gesagt, wenn eure Sünden wie Scharlach sind, beziehungsweise wie, bei dir steht Purpur, sollte stehen Karmesin. Karmesin ist eine Farbe, die sieht wirklich aus, ein helles Rot, sieht aus wie das arterielle Blut des Menschen. Wenn eure Sünden blutrot sind, das heißt, selbst wenn ihr Blutschuld auf euch habt, gibt es die Möglichkeit der Vergebung. Aber jetzt muss man sich ja vorstellen, dieses Phänomen, dass dieser Faden die Farbe änderte, ein Wunder Gottes, eben so verheißen nach Jesaja 1, Vers 18, das hat es immer wieder gegeben. Das schreibt der Text in Sanhedrin 39b. Aber in den 40 Jahren vor der Zerstörung wurde er nie mehr weiß. Wenn das ein rabbinisches Märchen sein soll, dann wäre das das größte Eigentor der Geschichte. Ja? Aber das muss man sich vorstellen, das heißt also, man wusste, wir haben Blutschuld auf uns geladen und Gott vergibt nicht. Und dann noch vor Pilatus ruft die Volksmenge, sein Blut, komm über uns und unsere Kinder. Und dann wird der Tempel zerstört und von da an gibt es überhaupt keine Opfer mehr, bis heute. Das ist eine Dramatik, unglaublich. Und das alles hängt zusammen mit diesem ersten Wunder da, berichtet in Matthäus 8. Aber es gibt einen ganz wunderbaren Vers, Der letzte Vers von Joel und dann gibt's Pause. Joel 4, Vers 20 oder 3, Vers 20, je nach Bibelausgabe. Die Kapitelzählungen sind da unterschiedlich, aber steht genau das Gleiche drin. Also 20 und 21, da wird von der Zeit berichtet, wenn der Herr Jesus wiederkommen wird als Messias, um in Jerusalem zu herrschen. Und da gibt es eine wunderbare Verheißung für Israel.
Juda aber soll ewig bewohnt werden und Jerusalem von Geschlecht zu Geschlecht. Und ich werde sie von ihrem Blut reinigen, von dem ich sie nicht gereinigt hatte. Und der Herr wird wohnen bleiben in Zion.
Diese Aussage als Höhepunkt des Propheten. Ich werde sie von ihrem Blut reinigen, von dem ich sie nicht gereinigt hatte. Und das ist dieses Drama. Sein Blut kommt über uns und unsere Kinder. Aber natürlich in jeder Generation, jeder Einzelne wurde vor die Entscheidung gestellt, ist Jesus der Messias oder nicht? Lehne ich ihn auch ab oder nehme ich ihn an? Und durch die ganze Zeit hindurch haben Juden sich bekehrt und erkannt, das war doch der Messias. Gerade vor kurzem, einige wissen das, habe ich mich getroffen mit einem orthodoxen Juden in Jerusalem, Ariel Cohen Aloro, und der Mann hat sich in den Kopf gesetzt, ich möchte diesen Prozess Jesu nochmals vor den Sanhedrin bringen, dass er diesen Prozess zurücknimmt. Das ist eine eigenartige Entwicklung, ja? Ja, und so ist jede Generation ist vor die Entscheidung gestellt, war er der Messias oder nicht? Und was aber Israel in dieser letzten Umkehr, wenn Gott dann in der Zukunft diesen große Erweckung wirken wird, da wird geschehen, dass Gott schließlich diese Blutschuld gesamthaft wegnimmt. Aber jede Generation durfte das erleben, wenn man umkehrt und den Herrn Jesus als Messias annimmt, dann erfüllt sich für ihn Joel 3,21 gerade sofort. Ich werde sie reinigen von dem Blut. Also, selbst für Blutschuld gibt es Vergebung. Ich habe mal darüber gesprochen an einem Ort im Norden Deutschlands und dann kam eine Frau zu mir und die sagt, als ich das erwähnt habe mit Jesaja 1, Vers 18 und so, ja, ich habe das erlebt, dass es Vergebung gibt für Blutschuld. Ich habe die abgetrieben. Aber ich habe Vergebung bekommen. Und jetzt mache ich eine Arbeit unter Frauen, die abgetrieben haben, um ihnen zu zeigen, wie es möglich ist, auch da Vergebung und Reinigung zu bekommen. Und darum war diese Sache mit der roten Schnur für sie ganz, ganz wichtig. Rot wie Karmesin, weiß wie Schnee. Es gibt völlige, völlige Vergebung. Jetzt noch ganz kurz, wenn wir dieses Dramatische gesehen haben mit dieser Heilung des Aussätzigen und was da alles damit zusammenhängt. Da sollten wir aber unbedingt noch erwähnen, Lukas 17, Vers 11. Das ist natürlich schon viel später, nachdem also bereits von der jüdischen Führerschaft her beschlossen war, er muss sterben, er ist nicht der Messias. Aber schauen wir uns noch dieses Detail an. Liest jemand Lukas 17, 11?
Es geschah, als er nach Jerusalem reiste, dass er mitten durch Samaria und Galiläa ging. Und als er in ein gewisses Dorf eintrat, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die von fern standen. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, dass sie gereinigt wurden, während sie hingingen. Einer aber von ihnen, als er sah, dass er geheilt war, kehrte zurück und verherrlichte Gott mit lauter Stimme. Und er fiel aufs Angesicht zu seinen Füßen und dankte ihm. Und er war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht die 10 gereinigt worden? Wo sind aber die 9? Sind keine gefunden worden, die zurückkehrten, um Gott Ehre zu geben, außer diesem Fremden? Und er sprach zu ihm, steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet.
Das muss man sich mal vorstellen. Also dieser Aussätzige in Matthäus 8 war klar ein Aussätziger und es ist auch eindeutig so, er wurde geheilt. Nie ist das gesehen worden in Israel nach Mose. Und jetzt ist es geschehen. Aber diese Rabbiner kommen zum Schluss, er kann trotzdem nicht der Messias sein, denn er folgt nicht der Tradition in der Auslegung des Gesetzes. Und jetzt schickt der Herr nochmals 9 Aussätzige nach Jerusalem, die geheilt worden waren. Die mussten wieder draußen vor der Mauer um eine Audienz bitten, damit ein Spezialist herauskommt. Und jeder Fall wird geprüft. Der war aussätzig, der ist geheilt. Der war aussätzig, der ist geheilt. Also insgesamt sind es jetzt 10. Zur Zeit von Mose war es ein Fall, Miriam. Zur Zeit von Elisa ein Fall, aber außerhalb von Israel, Naaman. Und jetzt der Herr Jesus, 10 in Israel insgesamt. Und auch noch ein Samariter. Die Samaritaner waren ja ein Mischvolk, das wurde von den Assyrern deportiert in das Gebiet von Nordisrael nach der Wegführung der 10 Stämme. Und die haben sich vermischt mit der einfachen Bevölkerung, Restbevölkerung, die zurückgelassen wurde. Und darum bis zum heutigen Tag betrachten sich die Samaritaner als richtige Israeliten. Und zwar speziell aus dem Stamm Ephraim und auch Levi. Ja, und die haben nur die 5 Bücher Mose übernommen, den Rest nicht. Aber damit natürlich auch die ganzen Gesetze von 3. Mose 13, 14. Identifikation von Aussatz und Vorschriften für die Heilung. Und jetzt schickt der Herr auch einen geheilten Samaritaner auf den Berg Gerizim. Und die Priester auf dem Gerizim mussten das Gleiche machen. Tatsächlich. So etwas hat man noch nie erlebt. Seit der Zeit von Mose, und dieser Mann hat ihn geheilt. Das muss man alles sehen im Zusammenhang auch mit dieser wunderbaren Geschichte von Johannes 4, der Herr Jesus am Jakobsbrunnen und diese samaritische Frau und nachher eine ganze Zahl aus den Samaritern kamen zum Glauben und dann eben dieses Ereignis mit dem samaritischen Aussätzigen. Und dann später in der Apostelgeschichte, Philippus geht in die Dörfer von Samaria, predigt das Evangelium und eine riesige Menge von Samaritanern kamen zum Glauben. Und das war eben immer noch als Tatsache vorhanden. Jesus Christus hat tatsächlich auch einen Aussätzigen nachweislich unter den Samaritanern geheilt. Ja, jetzt gehen wir zurück zu Matthäus 8. Ja, bitte.
Eine Frage noch zu einem Aussätzigen, gerade in Matthäus Kapitel 8. Der kommt zu Jesus und wirft sich nieder. Durfte der das eigentlich so zum anderen Menschen sich nahen? Normalerweise, wir haben ja heute gelernt, ich musste ja außerhalb sein oder musste
ja
Abstand halten. Bis jetzt auch
man musste Abstand halten, es war genau festgelegt, wie viele Ellen.
Ah, ja.
Ja, Abstand. Also der einen gewissen Abstand von ein paar Ellen. Hat er sich auf den Boden gelegt, aber das war eine Distanz, wo man so sprechen konnte. Ja.
Die Diagnosepriester, wie konnten Sie die sicher bewahren vor Ansteckung? Das geht in die gleiche Richtung, die Frage.
Das ist das gleiche Problem wie bei unseren Ärzten. Die mussten natürlich, die mussten ja dann auch Ritualbäder nehmen. Wenn sie in Kontakt gekommen waren, waren sie ja unrein. Und diese Hygiene war natürlich auch wieder ein Schutz. Verstehst du, was ich meine? Die mussten sich nachher reinigen. Und das ist auch der Grund, warum auch das jüdische Volk später in der Zerstreuung, dass die als es die Pest gab in Europa zum Beispiel im 14. Jahrhundert, da ist ein Drittel von Europa ums Leben gekommen wegen der Pest. Aber unter den Juden gab es viel, viel weniger Pestopfer. Warum? Weil niemand solche Ritualbäder nahm. Das mit dem Duschen in Europa, das ist noch nicht so alt, dass die Leute wissen, dass man sich duschen muss. Gut, auch heute gibt es noch solche, die das nicht machen, aber ja, aber für die meisten ist klar, Duschen ist wichtig, aber das ist eine relativ moderne Erscheinung. Und die Juden haben aber die Ritualbäder genommen, auch in Europa. Und darum hatten die viel weniger Pest. Und das war das Argument, die Juden stecken hinter dem schwarzen Tod. Und das hat dazu geführt, dass man hat gesagt, die hätten die Brunnen vergiftet. Und das gab eine schreckliche Judenverfolgung mit etwa 1 Million Toten. Lange vor der Nazizeit, in Europa, 14. Jahrhundert, 1 Million Tote unter dem jüdischen Volk. Aber eben, sie hatten das Problem nicht so, weil sie diese Ritualbäder eingehalten hatten. Ja, also eben das als Erklärung, warum die Priester doch auch einen Schutz hatten vor der Krankheit.
Was auch später kam bei den Ärzten, ist die Reinigung mit den Patienten, das kam ja eben erst einige Jahre später, dass sich die Ärzte desinfiziert haben, habe ich schon gar nicht.
Ja, Hände waschen für Ärzte, genau wie du sagst, das kommt erst im 19. Jahrhundert überhaupt auf und das hat der Semmelweis eingeführt, ein jüdischer Arzt, der gesagt hat, meine Studenten, die müssen zuerst die Hände waschen, wenn die wieder mit Patienten zu tun haben, nachdem sie vorher Leichen seziert hatten. Ja.
Und er wurde sehr angegriffen deswegen.
Ja, der arme Semmelweis endete in einer Nervenklinik. Der wurde jetzt so verschrien als völlig daneben. Und dabei, noch zu Lebzeiten konnte er vorweisen, nirgends wurde das Kindbettfieber so reduziert wie in seiner Klinikabteilung. Aber der wurde trotzdem ausgegrenzt, verspottet und das von gebildeten Leuten. Ja, und dann ein späterer Arzt hatten das, das war Josef Lister, hatten das erfolgreich als normal in die Medizin eingeführt. Aber der arme Semmelweis, der starb also in übelsten Umständen, ein gebrochener Mann. Ja, gut, gehen wir zurück zu Matthäus 8, jetzt Vers 5. Der Herr kommt also da nach Kapernaum hinein und da kommt ein Hauptmann zu ihm. Eigentlich wäre es besser, man hätte übersetzt, gelangte ein Hauptmann an ihn. Ich war an jemanden gelangen, ist ja der Ausdruck, wenn man mit einer Bitte zu ihm kommt. Denn in Lukas, in der Parallelstelle, wird das deutlich, dass er gar nicht persönlich kam, sondern er hat eine Delegation geschickt. Kann man das kurz aufschlagen? Lukas 7, Vers 1 und folgende. Liest jemand vor, bitte.
Nachdem er aber vor den Ohren des Volkes alle seine Reden beendet hatte, ging er hinein nach Kapernaum. Und ein Knecht eines Hauptmanns, den jener schätzte, lag krank und war am Sterben. Als er aber von Jesus hörte, sandte er Älteste der Juden zu ihm, mit der Bitte, er möge kommen und seinen Knecht retten. Als diese zu Jesus kamen, baten sie ihn eindringlich und sprachen, er ist es wert, dass du ihm dies gewährst, denn er hat unser Volk lieb und er hat uns die Synagoge erbaut. Da ging Jesus mit ihnen hin. Und als er schon nicht mehr fern von dem Haus war, schickte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Darum hielt ich auch mich selbst nicht für würdig, zu dir zu kommen, sondern sprich nur ein Wort,
so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht und habe Kriegsknechte unter mir. Und wenn ich zu diesem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's.
Ja, und so weiter. Das ist dann wieder parallel. Es geht mir einfach darum, zu zeigen, Lukas spezifiziert, dass der Hauptmann gar nicht selber zu dem Herrn ging, sondern er sandte eine Delegation von Juden, also führenden Juden aus Kapernaum, die Ältesten. Und darum wäre es eben besser zu übersetzen, als er nach Kapernaum hineingegangen war, gelangte ein Hauptmann an ihn, der ihn bat und sprach, weil das alles indirekt geschah. Und das interessante Zeugnis, das diese führenden Leute ausstellen in Kapernaum, die sagen, dieser Mann liebt Israel. Ein Römer liebt Israel. Das war eine Sensation. Ich weiß, das sehen wir da im Lukas-Evangelium so deutlich gesagt. Antisemitismus war schon stark verbreitet im Römischen Reich. Das ist nicht etwas Neues. Antisemitismus hat ist eine so alte Sache. Eigentlich geht es ja zurück bis auf Israel in Ägypten. 1600 vor Christus. Dort finden wir den Anfang des Antisemitismus, des Judenhasses. Alle Jungs sollten im Nil getötet werden. Und diese Linie des Judenhasses geht durch die Jahrhunderte hindurch weiter, war eben dann auch im Römischen Reich sehr verbreitet. Das jüdische Volk wurde nicht geschätzt, sondern man fand sie sehr eigensinnig. Die wollen einfach am Sabbat absolut nicht arbeiten, denen kann man nicht rechnen. Und das war natürlich auch ein Problem für Juden, die in der römischen Armee dienten. Die wollten einen Sonderkurs fahren und haben aber auch als einzige Nation Sonderrechte bekommen. Aber das hat sie nicht irgendwie beliebt gemacht bei den Leuten. Und eben ihre Gesetze waren so, dass sie eben sich trennen mussten. Die durften ja nicht bei den Römern zu Hause essen, weil die nicht koscher aßen. Das war also ein Volk auf Distanz und gehasst. Aber hier haben wir einen Hauptmann, das heißt also einen Offizier über 100 Soldaten, ein Zenturion, meint das griechische Wort. Und die sagen, er liebt unsere Nation. Also ein Nichtjude, der Israel liebt. Und der hat die Synagoge gestiftet. Haben wir gelesen, nicht wahr? Und das Grandiose ist, am Anfang des 20. Jahrhunderts hat man in Kapernaum begonnen zu graben und fand Häuser aus Kapernaum. Und schließlich sogar eine Synagoge in Kapernaum. Und da war die Enttäuschung, diese Synagoge aus Kalkstein, die stammt etwa aus dem 3., 4. Jahrhundert. Und da war man in Kapernaum offensichtlich ein bisschen reich geworden, denn diese Synagoge ist aus Kalkstein. Und das ist gar nicht der Stein, den man dort findet. Typisch dort ist Basalt, dieses schwarze vulkanische Gestein, das auch sehr typisch ist auf dem Golan, überhaupt da in dieser Gegend im Norden. Und die mussten also diese Steine importieren nach Kapernaum. Aber dann kam die große Überraschung. Die Fundamente der Synagoge, die sind aus Basalt. Und das sind die Fundamente der Synagoge aus dem 1. Jahrhundert. Also man hat tatsächlich diese Synagoge gefunden, die dieser Hauptmann bezahlt hat. Und die wird ja wiederholt in den Evangelien erwähnt und auch, wie der Herr Jesus dort gepredigt hatte. Zum Beispiel die Predigt in Johannes 6 über Ich bin das Brot aus dem Himmel. Wer von diesem Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Da wird ausdrücklich gesagt, dass er dies gepredigt hat in der Synagoge von Kapernaum. Ja, und jetzt diese Begegnung mit einem Nichtjuden, der Israel liebt. Und dieser Mann hat eine so hohe Achtung vor dem Herrn Jesus. Er erkennt, dass das der Messias ist. Nicht nur dieser Jude, der Aussätzige, hat das erkannt. Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Der weiß auch, das ist der Messias. Aber er sieht sich so unwürdig, dass er eben an ihn gelangt über eine Delegation. Es war ihm ein Anliegen, dass dieser Knecht geheilt wird. Und er sagt, sprich nur ein Wort, Vers 8. Ja, wir haben gesehen, welche Autorität das Wort des Herrn Jesus hat in der Bergpredigt. Ja? Und auf dieser Grundlage, sprich nur ein Wort und er wird geheilt werden. Er sah die Autorität des Wortes des Herrn Jesus und dann erklärte er, ich selber stehe auch unter Befehlsgewalt. Als Zenturion war ja ein Offizier, der wieder unter höheren Offizieren stand. Zum Beispiel der Chiliarch, das ist der Offizier über 1000 Soldaten, der war über ihn. Also er musste auch gehorchen, aber seine 100 Soldaten, die mussten ihm gehorchen. Und zwar kann er einfach ein Wort sagen, komm, der kommt. Geh, der geht. Und er sah, Jesus Christus war ein wirklicher Mensch, der sich erniedrigt hat, im Gehorsam den Willen des Vaters zu tun. Er stand auch unter Gewalt, ja? Aber er selber hat Befehlsgewalt, genauso wie er sagen konnte, komm, geh, wusste er, er kann sagen, er soll gesund werden und dann wird er gesund. Und zwar eben nicht im Namen Gottes. Er konnte einfach sagen, dass der gesund wird, in seiner eigenen Kraft konnte er ihn heilen. Und da spürt er etwas von dem, dass er Gott und Mensch in einer Person ist. Als Gott eben mächtig, nur ein Wort sagen und die Krankheit muss gehorchen. Und als Mensch hat er sich selber erniedrigt und unter die Autorität Gottes des Vaters gestellt. Wie Philipper 2, Vers 5 sagt, dass der Herr Jesus es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern er hat sich erniedrigt. Und dann sieht man in 7 Stufen, wurde ein Diener, wurde ein wirklicher Mensch und hat sich auch verhalten wie ein Mensch und so weiter, bis zum Tod, das ist Nummer 6, und dann heißt es ja zum Tod am Kreuz. Das ist der 7. Punkt der Erniedrigung. Und das erkennt er und der Jesus reagiert darauf und sagt in Vers 10, als aber Jesus es hörte, verwundert er sich und sprach zu denen, die nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, selbst nicht in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Und merkt man, bereits hier im Matthäus-Evangelium wird ein Fenster geöffnet im Blick auf die Heidenvölker, dass da etwas geschehen wird. Und wir werden das später dann im Matthäus-Evangelium noch sehen, ganz besonders Matthäus 13 wird dann von dem Herrn gezeigt, wie jetzt eine Wende kommt und dass ganz viele aus aller Welt zum Glauben an ihn kommen werden. Und dieser Nichtjude war schon ein erstes Beispiel, und zwar mit einem Glauben so groß, wie er in Israel nicht gefunden worden ist. Gewaltig. Und dann macht der Herr noch eine wunderbare Offenbarung über das tausendjährige Friedensreich. Vers 11, ich sage euch aber, dass viele von Osten und Westen kommen und mit Abraham und Isaak und Jakob zu Tisch legen werden in dem Reich der Himmel. Das Reich der Himmel oder das Reich Gottes. Reich der Himmel ist der typisch jüdische Ausdruck. Die Rabbiner haben für das Reich Gottes gesagt, Malchut Shamayim, Königreich des Himmels. Und Himmel war ein Ersatzname für den unaussprechlichen Namen Gottes, Yahweh, der Ewigseiende. Also um aus Ehrfurcht den Namen nicht auszusprechen, haben wir gesagt Himmel. Also das Reich der Himmel ist das Reich des Herrn und bezeichnet hier das tausendjährige Friedensreich. Und er sagt ja, da werden eben nicht Juden kommen aus aller Welt, aus dem Osten, aus dem Westen, und die werden zusammen im tausendjährigen Friedensreich mit Abraham, Isaak und Jakob zusammen essen. Und im Kontrast sagt er, aber die Söhne des Reiches werden hinausgeworfen werden, in die äußerste Finsternis. Die Söhne des Reiches, das sind die, die eigentlich den ersten Zugang gehabt hätten zum Reich Gottes. Israel. Denn der Messias ist zuerst gekommen nach Israel, ist nicht in die Schweiz gekommen. Ja? Also Helvetia war ganz weit weg von den Ereignissen. Schon ein bisschen verbunden, wenn man denkt, dass die Schweizer wollten ja ausziehen nach Frankreich und dann war aber Julius Caesar dagegen. Er hat sie bei Bibracte geschlagen und dann mussten sie wieder in die Schweiz zurück. Die wollten mal ausreisen. Ja, die wollten Migranten sein in Frankreich, aber Julius Caesar hat sie zurückgeschickt und Julius Caesar ist ja niemand anders gewesen als der Adoptivvater von Octavian Augustus. Und das ist der Augustus, der den Befehl gegeben hat, den Erdkreis einschreiben zu lassen und zu der Zeit wurde der Jesus geboren. Aber so haben wir wenigstens so ein paar Links und schließlich sind wir doch in der Schweiz, ja? Mit der Weihnachtsgeschichte. Ja, man muss die Links eben manchmal suchen, wenn sie nicht ganz offensichtlich sind. Aber eben, Osten, Westen, das ist der Blick auf die ganze Welt. Die Menschen aus den Heidenvölkern, die zum Glauben kommen werden, das ist übrigens in Offenbarung 7, Vers 9 folgende, diese unzählbare Schar, die sich nach der Entrückung aus allen Nationen, Völkern, Stämmen und Sprachen bekehren wird. Und die wird durch die große Drangsal hindurchgehen und die gehen dann ein ins tausendjährige Friedensreich. Und die werden Abraham treffen, persönlich. Und sogar mit ihm zusammen essen. Ja, weil die alttestamentlichen Gläubigen, die werden ja wieder auferstehen. Und zwar übrigens genau zum Zeitpunkt der Entrückung. Weil in Hebräer 11 wird gesagt, dass die Glaubenshelden des Alten Testaments, die sind noch nicht vollendet. Die haben noch keinen Körper bekommen. Aber sie sollen auch nicht vollendet werden ohne uns. Ohne griechisch Choris heißt getrennt von uns. Das heißt, die alttestamentlichen Gläubigen werden erst zum Ziel gelangen, wenn die Gemeinde auch zum Ziel gelangt. Und die Auferstehung der Verstorbenen ist eben bei der Entrückung. Der verstorbenen Gläubigen ist bei der Entrückung. Und darum werden die dann, wenn der Herr Jesus nach der großen Drangsal in Herrlichkeit kommen wird, wie Sacharja 14 sagt, mit allen Heiligen, da werden die Gläubigen des Alten Testaments mit dabei sein und auch die Gläubigen des Neuen Testaments, der Gemeinde. Und die werden direkt Kontakt haben mit diesen Menschen, die überlebt haben aus der Drangsal. Und die werden zusammen essen. Und das Schöne ist, manchmal kommt die Frage, ja, wird man sich denn in der Ewigkeit wieder kennen? Wer man war? Und die Antwort ist, ja, natürlich, ganz klar. Man wissen, das ist Abraham, das ist Isaac. Und man wird auch zusammen Kontakt haben, Gemeinschaft haben. Und dann kann man alles fragen, was man schon immer fragen wollte. Henoch, wie war das ganz genau? Und die werden wir treffen, natürlich. Aber eben das Traurige ist, was der Jesus hier sagt, die Söhne des Reiches werden hinausgeworfen werden. Also viele von denen, die eigentlich so nahe dran gewesen wären, die aber den Messias, den Herrn Jesus abgelehnt haben, die werden draußen sein. Für sie bleibt die Verdammnis, die äußerste Finsternis, dort wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Also Anlass hat dieser außergewöhnliche Hauptmann mit einem solchen Glauben und einer solchen Israel-Liebe gegeben. Und der Herr zeigt, so wird das sein im tausendjährigen Friedensreich.
Ich habe eine Frage.
Ja?
Kann man das auch sinnbildlich sehen, wie die heutige Zeit? Also es kommen viele von Osten und Westen. Kann es auch bildlich sein, wie die heutige Zeit mit den Moslems zu uns kommen?
Ja, hier, das ist nicht auf die heutige Zeit bezogen, dass so viele Moslems zu uns kommen, denn hier geht es ja um das Land Israel. Die werden eben alle kommen von Osten und Westen nach Jerusalem. Ja, und zwar in Offenbarung 7 sieht man diese unzählbare Schar aus allen Völkern und die sind dort im Tempel. Und dieser Tempel dort, das ist der Hesekiel-Tempel des tausendjährigen Friedensreiches in Jerusalem. Und dort werden sie dieses Treffen haben. Also ist sachlich etwas anders. Aber eben, es zeigt uns, dass unsere Identität bleibt erhalten in alle Ewigkeit. Wird nie ausgelöscht. Und das ist etwas ganz Wunderbares. Und man beginnt das erst recht zu wertzuschätzen, wenn man mal Kontakt hatte wirklich mit der asiatischen Kultur. Ich war in Indien, im Hinduismus und im Buddhismus, in allen möglichen fernöstlichen Ländern. Da findet man ein Ideal, das Nirvana. Im Hinduismus, im Buddhismus sagt man Nibbana, das heißt das Gleiche. Das ist ein Partizip und heißt ausgelöscht. Das ist ihr Ziel. Einmal aus dem sogenannten Rad der Wiedergeburten auszubrechen und ins Nirvana zu gehen. Und das ist ein Zustand des Ausgelöschtseins. Wie kann das ein Ideal sein? Eine Kerze. Und das war's. Und die streben das an und geben sich Mühe und sammeln Punkte. Ja? Das ist unglaublich. Dieser völlige Nihilismus. Das ist ja, muss man sagen, letztlich die Auflösung des Ichs. Ja, und die sagen, das Ich, das ist nur Einbildung. Das ist Maya, Einbildung. Ja, und wenn jetzt ein Mann in Bombay seiner Frau sagt, ich liebe dich, du bist die Schönste und die Liebste. Und sie sagt, was sagst du? Ich, das gibt's gar nicht. Liebe dich, das gibt's ja gar nicht, das ist nur Einbildung, das ist nur Maya. Und trotzdem, es gibt ganz schöne Ehen in Indien, ja, wo Achtung da ist und auch die Überzeugung, Treue ist wichtig, obwohl sie Hindus sind. Und viele Hindus sind völlig schockiert über die Unmoral in Europa, dass die gar nicht heiraten wollen und so. Das ist für sie klar. Aber wenn man sich überlegt, die können gar nicht ihre Religion wirklich ausleben. Das ist irgendwie eine Idee da, aber im Alltag. Also ich meine, die sagen dann schon mit Überzeugung, wenn es so ist, ich liebe dich. Aber eigentlich weiß man von der Theorie her, gibt's gar nicht. Und das Ziel ist ja letztlich, dass diese Einbildung, ich bin ich, eben wirklich zerfällt. Und dann ist es Nirvana. Das ist furchtbar, das ist Nihilismus. Also Nihil heißt nichts, ja. Das Anstreben des Nichts. Und da sagen wir doch manchmal, das Christentum ist körperfeindlich. Wie? Der Körper ist in der Bibel so wichtig, dass wir die biblische Lehre haben, dass wir den Körper sogar nach dem Tod achten sollen und nicht einfach verbrennen, sondern ihn bestatten, im Bewusstsein, Gott wird diesen Körper wieder auferwecken. Und zwar nicht einen Körper, sondern diesen Körper, auch wenn er verwest. Der Herr der Atome wird alles wieder sammeln. Und übrigens auch bei denen, die verbrannt worden sind. Aber weil bei der Verbrennung ja keine Atome aufgelöst werden, das Wasser verdunstet, aber die Atome sind immer noch da. Und der Herr der Atome wird alles zusammenfügen. Auch bei den Gottlosen. Aber bei den Erlösten, das ist eine Achtung. Und darum, die Bibel lehrt uns die Achtung gegenüber dem Körper. Darum sagt auch 1. Korinther 6, wisst ihr nicht, dass euer Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist? Und dass man diesen Körper bewahren muss und nicht verunreinigen darf, auch nicht durch sexuelle Unreinheit verunreinigen darf. Also die Achtung des Körpers ist etwas ganz Wichtiges. Und dieser Körper wird wieder auferweckt, aber dann zu einem vollkommenen Körper, wie 1. Korinther 15 sagt. Herrlich und perfekt. Aber im Hinduismus, glaube ich, das ist gar nicht wichtig. Die Seele bringt in eine Maus, wenn man schlecht gelebt hat. Oder ein Königssohn, wenn man sehr gut gelebt hat. Aber eben letztlich immer ein anderer Körper. Der Körper ist gar nicht wichtig. Ja, aber dann könnte man denken, wenigstens die Seele ist wichtig. Nein, die Seele ist gar nicht wichtig. Denn es ist ja nur Einbildung. Und das Ziel ist letztlich das Nibbana. Das ist wirklich, alles wird geleugnet. Körper, Geist und Seele. Und in der Bibel ist der Körper wichtig, er wird wieder auferweckt. Und die Seele ist wichtig und der Geist ist wichtig. Und darum hat der Herr Jesus auch gebetet am Kreuz, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und Johannes sieht in Johannes 6, bei dem sechsten Siegel, die Seelen von den Märtyrern im Himmel. Und das Bewusstsein ist da, die können sogar beten. Und so sehen wir, dass also die Identität wird nie aufgelöst werden. Und warum nicht? Weil unsere Identität letztlich begründet ist in der Identität Gottes. Unser Schöpfer ist der Gott, der zu Mose gesagt hat, ich bin, der ich bin. Und er wollte uns und hat uns geschaffen als Personen, mit einem wirklichen Willen, mit einer eigenen Persönlichkeit. Und diese Persönlichkeit soll erhalten bleiben. Und darum, wir sind ja ausgegangen von der Frage, werden wir unsere Lieben wieder erkennen? Nicht nur wieder erkennen, sondern wir werden Umgang haben. Natürlich wird das aber ein ganz anderer Umgang sein. Ja? Und die Ehe wird dann nicht mehr sein. Der Herr sagt das in einem späteren Text, im Lukas, sagt er, dass in der Auferstehung werden sie eben nicht mehr heiraten. Aber wir bleiben unsere eigene Persönlichkeit. Und das ist begründet in dem, dass Gott eben der Ich bin, der ich bin, ist. Und unsere Beziehung als Ich zu Gott, als Du, das wird in Ewigkeit bleiben. Und in dem Zusammenhang vielleicht noch eine Perle, also Offenbarung 2. Liest uns jemand vor? Ein Versprechen an die Gläubigen, die Wiedergeborenen, die überwinden. Da heißt es in Offenbarung 2, Vers 17.
Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Dem, der überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf den Stein einen neuen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur der, der ihn empfängt.
Ja, es klingt etwas geheimnisvoll, aber der Herr sagt, ich werde dem, der überwindet, und das sind die wahren Gläubigen, 1. Johannes 5 sagt, wer aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Ich werde ihm einen weißen Stein geben, auf den Stein einen neuen Namen. Das ist eine Anspielung auf einen Brauch in der Antike, wenn man im alten römischen Reich jemanden einladen wollte als VIP, dann ließ man ihm einen weißen Stein überbringen, mit seinem Namen drauf. Und so bedeutet das, ich werde ihn einladen, persönlich, zum Essen. Und einen neuen Namen geschrieben, dieser neue Name beschreibt unsere Persönlichkeit als Wiedergeborene. Wie wir als eine neue Schöpfung, aber es ist immer noch das gleiche Ich wie vorher, aber als eine neue Schöpfung, einen neuen Namen. Und der ist so persönlich. Niemand kennt diesen Namen als wir selber, wer ihn bekommt. Und natürlich der Herr. Das heißt, es wird also zwischen dem Herrn und uns eine Beziehung geben, in die niemand anders hineinschauen kann. So exklusiv, mit jedem einzelnen Gläubigen. Und was gibt es zu essen? Dem werde ich von dem verborgenen Manna geben. Das Manna war ja die Speise aus dem Himmel während der Wüstenwanderung, 2. Mose 17 und 2. Mose 16. Und dann musste ja eine bestimmte Menge musste gesammelt werden, in einen goldenen Krug getan werden. Und dieser Krug kam dann in die Bundeslade. Das ist das verborgene Manna. Das war so verborgen, im goldenen Krug, aber nicht irgendwo, sondern in der Stiftshütte. Nicht irgendwo im Vorhof, im Allerheiligsten. Und nicht irgendwo im Allerheiligsten, in einer Ecke, sondern in der Bundeslade drin. Und das heißt also, das Manna spricht ja von dem Herrn Jesus, dem Brot aus dem Himmel, aber das verborgene Manna spricht von seiner persönlichen Herrlichkeit. Und zwar von verborgensten Schönheiten seiner Person. Und das wird er mit uns teilen. Aber so eins zu eins. Ich sage, wenn man dann in Asien ist und dort das Evangelium verkündigt und diese Dinge erklären kann, welche Hoffnung wir haben über das Grab hinaus, das habe ich noch nie gehört. Und ich habe es wirklich erlebt, wurde ich eingeladen, eine Rede zu halten an einer Beerdigung von Buddhisten. Und dann konnte ich sprechen, wir glauben an einen Gott, der das alles erschaffen hat. Die Buddhisten glauben nicht an einen Schöpfer. Und wir haben das Gleiche erlebt wie ihr. Das war ein Ehepaar, die haben ihren 18-jährigen Sohn in einem Unfall verloren. Völlig zerschlagen am Boden waren die. Und wir haben das auch erlebt, so ähnlich. Und, aber diesen Trost, den wir erlebt haben und diese Dinge erklären, Buddhisten, das ist absolute Sensation. Und das zeigt, wir müssen uns nie schämen gegenüber Leuten aus anderen Religionen, sondern ihnen einfach erzählen, was wir haben. Und das kennen sie überhaupt nicht. Und auch in Indien musste ich, die haben mich gesagt, ich muss das machen. War gar nicht geplant, da eine Beerdigung. Und gut, und das sind die Hindus. Und dann über die Auferstehung sprechen. Ich kenne doch das gar nicht. Es gibt doch nur Reinkarnation und hoffentlich endlich mal das Nirvana. Und dann sprechen über was die Bibel sagt, über Auferstehung. Das sind sensationelle Dinge. Wir haben uns viel zu viel daran gewöhnt. Aber wir müssen es neu entdecken und wir können es entdecken, gerade im Kontrast zu dem, was andere Menschen überhaupt nicht kennen und gar nie richtig so gehört haben. Ja, wollen wir damit schließen für heute.